Wow, also was für ein Tag. Man könnte meinen, ein politisches und wirtschaftliches Erdbeben hätte Deutschland erschüttert. Die Ampelkoalition ist Geschichte, Neuwahlen stehen vor der Tür. Und dazu kommt noch der überraschende Wahlsieg von Donald Trump in den USA. Wenn man ehrlich ist, fühlt sich das alles ziemlich chaotisch an, oder? Aber was, wenn dieses Chaos der Startschuss für etwas wirklich Positives ist? Um diese Frage zu beantworten, tauchen wir heute tief in die aktuellen Ereignisse ein und versuchen, die wichtigsten Punkte für Sie herauszufiltern. Zum Glück habe ich heute einen Experten an meiner Seite, der uns helfen wird, die Lage besser zu verstehen.
Guten Tag. Ja, die Ereignisse der letzten 24 Stunden sind in der Tat turbulent. Da kann man schon mal den Überblick verlieren.
Absolut. Fangen wir doch gleich mit dem Knall der letzten Nacht an. Dem Bruch der Ampelkoalition. Lindner flog raus, die FDP verlässt die Regierung, nur Wissing bleibt als karteiloser Minister. Wie konnte es so weit kommen?
Nun, der Streit schwelte ja schon länger. Vereinfacht gesagt ging es um die Schuldenbremse. Die FDP pochte auf ihre strikte Einhaltung, während SPD und Grüne neue Kredite aufnehmen wollten, um die Wirtschaft zu stützen und die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Das war für Lindner offenbar ein absoluter Bruch des Vertrauens.
Aha. Das heißt, es ging letztendlich um die Frage, wie viel Deutschland sich in der aktuellen Situation leisten kann und will.
Genau. Und Scholz sah in Lindners kompromissloser Haltung wohl eine Blockade und damit keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit.
Spannend. Viele wissen vielleicht gar nicht genau, wie so ein Regierungswechsel in Deutschland abläuft. Können Sie uns da etwas Licht ins Dunkel bringen? Was bedeutet das denn jetzt konkret? Scholz hat die sogenannte Vertrauensfrage gestellt, Lindner wurde entlassen, Neuwahlen stehen an. Was passiert jetzt in den kommenden Wochen und Monaten?
Gerne. Die Vertrauensfrage ist ein interessantes Werkzeug im deutschen politischen System. Der Kanzler stellt sie, um die Unterstützung seiner Koalition im Parlament zu testen. In diesem Fall hat Scholz die Frage bewusst so gestellt, dass er wusste, die FDP würde ihn nicht mehr unterstützen. Damit hat er den Weg für Neuwahlen geebnet. Interessant ist ja, dass Scholz den Bundestag nicht einfach so auflösen kann. Dafür braucht er einen Bundespräsidenten, der die Auflösung des Parlaments beschließt. Bis dahin bleibt Scholz mit seinem Kabinett geschäftsführend im Amt. Was bedeutet, dass sie nur noch die nötigsten Aufgaben erledigen?
Also quasi Stillstand bis zur Neuwahl. Das klingt ja nicht gerade nach einer optimalen Situation, wenn so viele wichtige Entscheidungen anstehen.
So ist es. Man nennt das auch eine lahme Ente, diese geschäftsführende Regierung. Sie ist handlungsunfähig in wichtigen politischen Fragen. Und bis zu den Neuwahlen dauert es ja auch noch. Scholz will die Vertrauensfrage im Januar stellen. Danach hat der Bundespräsident Zeit, den Bundestag aufzulösen. Die Neuwahlen müssen dann spätestens 60 Tage später stattfinden. Das heißt, wir rechnen mit März oder April.
Okay, dann haben wir ja noch ein paar Monate Hängepartie vor uns. Interessant ist in diesem Zusammenhang ja auch, dass Volker Wissing als einziger FDP-Minister als parteiloser Minister im Kabinett bleibt. Was denken Sie, steckt dahinter?
Das ist in der Tat eine ungewöhnliche Situation. Man kann nur spekulieren. Aber vielleicht möchte Wissing die Kontinuität in seinem Ressort, dem Verkehrsministerium, gewährleisten. Oder es ist ein Zeichen dafür, dass innerhalb der FDP die Meinungen über den Koalitionsbruch auseinandergehen.
Spannend. Jetzt haben wir viel über die Politik gesprochen, aber natürlich machen sich viele auch Sorgen um die wirtschaftliche Lage. Die Finanzmärkte reagieren ja immer sehr sensibel auf politische Unsicherheiten.
Absolut. Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft. Und diese Unsicherheit wird durch die aktuellen Ereignisse noch verstärkt. Hinzu kommt die angespannte Weltlage, die unsichere Wirtschaftslage. Und nicht zuletzt die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus.
Apropos Donald Trump. Sein Wahlsieg hat ja global für Schlagzeilen gesorgt. Welche Auswirkungen könnte seine Präsidentschaft auf Deutschland haben? Insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht.
Trump ist ein unberechenbarer Faktor. Seine America First Politik könnte zu Handelskonflikten und höheren Zöllen führen, was die deutsche Exportwirtschaft empfindlich treffen würde, besonders die Automobilindustrie, die stark vom Export in die USA abhängig ist, könnte darunter leiden.
Das klingt ja nicht gerade beruhigend. Gibt es denn noch andere Bereiche, in denen wir mit negativen Auswirkungen rechnen müssen?
Trump hat im Wahlkampf auch angekündigt, die NATO-Beiträge der europäischen Partner zu erhöhen. Das könnte Deutschland zusätzlich finanziell belasten, gerade in einer Zeit, in der die Staatsfinanzen ohnehin angespannt sind.
Stimmt. Der Finanzminister sagt ja bereits, dass dem Staat das Geld ausgeht. Können Sie das für uns etwas genauer erläutern? Was bedeutet das konkret?
Nun, Deutschland hat in den letzten Jahren hohe Schulden gemacht, unter anderem durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise. Gleichzeitig sind die Steuereinnahmen gesunken, weil die Wirtschaft schwächelt. Das bedeutet, dass der Staat immer weniger Geld zur Verfügung hat, um seine Aufgaben zu erfüllen.
Und was sind die Folgen davon?
Das könnte zu Einschnitten bei den Sozialleistungen führen, bei der Bildung und bei der Infrastruktur. Auch die Unterstützung für die Ukraine könnte darunter leiden.
Das sind ja düstere Aussichten. Gibt es denn gar keine Hoffnung?
Och, die gibt es. Aber wir müssen jetzt handeln. Wir müssen die Wirtschaft stärken, die Staatsfinanzen konsolidieren und gleichzeitig in die Zukunft investieren. Zum Beispiel in Bildung, Forschung und erneuerbare Energien.
Das klingt nach einem ambitionierten Programm. Glauben Sie denn, dass die deutsche Politik dazu in der Lage ist?
Das ist die große Frage. Die politische Landschaft ist zersplittert. Die Parteien sind sich uneinig über den richtigen Weg. Aber die Krise könnte auch eine Chance sein. Vielleicht zwingt sie die Politik zum Umdenken, zum Handeln und zur Zusammenarbeit.
Hoffen wir es. Sie haben vorhin die angespannte Weltlage angesprochen. Können Sie das für uns etwas genauer erläutern? Was macht Sie da besonders besorgt?
Nun, die Welt ist in den letzten Jahren unruhiger und unsicherer geworden. Der Krieg in der Ukraine ist nur ein Beispiel dafür. Wir erleben eine Renaissance des Nationalismus, eine Zunahme von Autoritarismus und eine Erosion der internationalen Ordnung. Das sind alles Entwicklungen, die Deutschland direkt betreffen.
Können Sie das an einem konkreten Beispiel festmachen?
Nehmen wir die Beziehungen zu Russland. Die waren ja schon vor dem Ukraine-Krieg angespannt. Aber jetzt sind sie komplett eingefroren. Das hat massive Auswirkungen auf die deutsche Energieversorgung.
Und wie sieht es mit China aus? Dort beobachten wir ja auch einen zunehmenden Autoritarismus.
China ist ein wichtiger Wirtschaftspartner für Deutschland, aber gleichzeitig ein geopolitischer Rivale. Die Spannungen zwischen China und den USA nehmen zu. Und Deutschland befindet sich mittendrin in diesem Konflikt.
Das klingt alles sehr komplex und herausfordernd. Gibt es denn überhaupt etwas, das wir tun können, um diesen Herausforderungen zu begegnen?
Ja, die gibt es. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wir müssen unsere Werte verteidigen, unsere Interessen wahren und gleichzeitig den Dialog mit unseren Partnern suchen. Wir müssen unsere Rolle in der Welt neu definieren und unsere Stimme erheben.
Das klingt nach einem anspruchsvollen Programm.
Ja, aber es ist notwendig. Deutschland kann sich nicht aus der Welt zurückziehen. Wir müssen uns aktiv einbringen und unsere Verantwortung wahrnehmen.
Sie haben recht. Ja. Aber das alles wird natürlich nicht einfach sein. Es wird viel Kraft, Mut und Entschlossenheit erfordern.
Ganz genau. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir schaffen können. Deutschland hat schon viele Krisen überstanden. Und wir werden auch diese Krise meistern.
Das ist eine positive Botschaft, die Mut macht. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Ich bin sicher, unsere Zuhörer haben heute viel Neues und Interessantes gelernt.
Gern geschehen. Es war mir ein Vergnügen.
Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch einmal auf unseren Finanzexperten zurückkommen. Dessen Einschätzung ja der Ausgangspunkt für unseren heutigen Deep Dive war. Er rät ja dazu, in dieser turbulenten Zeit Ruhe zu bewahren und sich auf die persönlichen Ziele zu konzentrieren. Was denken Sie darüber?
Das halte ich für einen sehr guten Rat. Es ist leicht, sich von den negativen Schlagzeilen und der allgemeinen Unsicherheit mitreißen zu lassen. Aber es ist wichtig, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man selbst beeinflussen kann.
Das heißt, wir sollten versuchen, die Kontrolle über unser eigenes Leben zu behalten, trotz der äußeren Umstände.
Genau. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre Arbeit, Ihre Hobbys. Tun Sie Dinge, die Ihnen Freude machen und Ihnen Energie geben. Und vergessen Sie nicht, nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch.
Das ist ein schöner Gedanke, mit dem wir unsere Hörer in den Tag entlassen können. Vielen Dank noch einmal für das spannende Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Deep Dive gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne und erzählen Sie Ihren Freunden davon.
Je mehr Menschen sich mit diesen wichtigen Themen auseinandersetzen, desto besser.
In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Deep Dive.
Bis bald.